Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an uns, segne unser Hören und segne unser Tun. Amen. Liebe Gemeinde hier in der Kapelle und draußen in der Welt, neulich in meiner Ausbildung zur Notfallseelsorge, das Thema war Überbringung einer Todesnachricht. Nach der Theorie folgte dann die Praxis und klar, es war ein Rollenspiel, aber trotzdem wurde aus der Theorie dann plötzlich ernst. Ganz real sitzt du dann plötzlich einem Menschen gegenüber, dessen Leben durch eine Nachricht, durch ein Wort von jetzt auf gleich komplett aus den Fugen gerät. Einfach so. Und dann sitzt man da einem Menschen gegenüber und das Erste, was einem entgegenkommt, ist Ohnmacht. Einfach nur Ohnmacht. Und die Ahnung, dass der Schmerz, wenn er irgendwann in großer Klarheit kommen wird, dass der Schmerz diesem Menschen den Atem rauben wird und eine Seelenwunde reißen wird, die vermutlich nicht mehr schließt. Der Tod, er kommt zur Unzeit und er ist erbarmungslos, habe ich nach dem ersten Gespräch gedacht. Er kommt immer zur Unzeit, ist erbarmungslos und wir sind niemals vorbereitet auf diesen Moment. Und weil wir darauf nicht vorbereitet sind, schweigen wir nach einer solchen Nachricht. Oder wir schreien, oder wir fallen einfach in uns zusammen. Oder wir verstehen sie einfach nicht, leugnen sie, sind zornig auf denjenigen, der die Nachricht überbringt, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und es ist sogar noch schlimmer, denn eine Todesnachricht zu überbringen heißt, in den häuslichen Schutzraum, in das Zuhause eines Menschen hineinzukommen und ihm zu sagen, dass genau dieser Raum jetzt in diesem Moment seine Unschuld verliert und eben nicht mehr Schutzraum ist und auch nicht mehr gemeinsame Heimat ist. Im Nachgespräch in der Gruppe haben wir über unseren eigenen Tod gesprochen, haben darüber gesprochen, was wir befürchten, wenn es auf Schmerzen, Krankheit, Alter zugeht, haben uns darüber ausgetauscht, wie wir aus manchem Unfall und aus auch mancher Gefahr zufällig mit ganz viel Glück herausgekommen sind und wie das unseren Blick aufs Leben verändert hat. Und wir haben darüber gesprochen, wie es wohl sein wird im Sterben, im Tod, für uns ganz persönlich. Wird da eigentlich am Ende jemand auf uns warten? Und werden wir ankommen? Und wenn ja, was wird das für ein Ort sein? Deutlich geworden ist uns in diesem Gespräch, wir reden viel zu wenig darüber, dass unser Leben zeitlich begrenzt ist. Wir reden zu wenig über unseren eigenen Tod und über den Weg, den wir auf diesen zugehen. Wir reden zu wenig darüber, was uns auf diesem Weg Angst macht, was uns besorgt, was wir nicht wollen. Wir reden zu wenig darüber, was wir für unser Leben hoffen und wie wir dann, wenn noch Zeit ist, darauf zurückblicken wollen in diesem Moment des Sterbens. Wir reden zu wenig darüber. Und doch haben wir in diesem Gespräch erkannt, es ist so wichtig, genau das zu tun. Wir dürfen über unseren eigenen Tod nicht schweigen. Heute am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres reden wir über den Tod. Wir reden über den Tod, weil es jetzt dran ist, dies zu tun. Es ist dran, denn wir leben in einer Zeit, in der uns der Tod an zahlreichen Orten begegnet. Wir können ihm nicht mehr ausweichen. Wir können es nicht, selbst wenn wir es wollten. Der Tod auf den Corona-Stationen, Triage-Entscheidung selbst in bayerischen Krankenhäusern, der Tod im Mittelmeer, der Tod an den europäischen Außengrenzen zwischen Polen und Belarus oder in den Flüchtlingslagern in Griechenland und in der Türkei, der Tod in den Kriegen dieser Welt, der Tod im Alter, in der Krankheit oder auf der Straße im winterlichen Deutschland. der Tod, der unerwartet kommt im Unfall, durch Unachtsamkeit oder durch die Bösartigkeit eines anderen Menschen. Wer noch die Bilder von Bergamo aus den Anfängen der Pandemie oder das Bild von Alan Kurdi vor Augen hat, dem dreijährigen Jungen, der 2015 an der türkischen Küste angespült wurde. Wer diese Bilder noch vor Augen hat, weiß, dass wir in einer Zeit leben, in der wir auch in Mitteleuropa, im reichen Deutschland, wieder neu über den Tod sprechen müssen. Aber wie redet man vom Tod? Eine Möglichkeit hat sich im Evangelium angedeutet. Da geht es dann gleich um das Weltgericht und damit fast schon um eine Abrechnung. Tod und Abrechnung, Abrechnung mit der Welt, werden in einen Zusammenhang gebracht und es heißt dann, jetzt entscheidet es sich, ewige Strafe oder ewiges Leben. Tod, das kann also heißen Abrechnung. Das große Buch, wir haben es auch eben gesungen, das große Buch des Lebens wird aufgeschlagen. Wir Menschen werden an der Liebe Gottes gemessen und für zu leicht befunden. Und das war's dann. Aufgabe nicht erfüllt, Berufung nicht ergriffen, lieber gestritten als geliebt, lieber festgehalten als geschenkt, lieber gemurrt als gelebt, zu leicht befunden für das ewige Leben. Ein solches Bild von Tod macht Angst. Denn wer wird der Liebe Gottes schon gerecht? Oder anders, wer kämpft nicht ein Leben lang mit seinem eigenen Wollen und seinen guten Absichten, während er oder sie gleichzeitig erlebt, wie erbärmlich das Vollbringen ist? Wer tut das nicht? Die Frage ist doch, ob die Rede von der Abrechnung eine Erzählung vom Tod ist, die tröstet und die tatsächlich den Horizont des ewigen Lebens malt. Noch eine Geschichte vom Tod. Im heutigen Predigttext denkt Paulus über sein Sterben, über seinen Tod nach. Und er erzählt auch vom Weltgericht. Das heißt, auch er bringt beides zusammen. Aber hier klingt es nicht nach Abrechnung, sondern hier klingt es nach Hoffnung. Und dann auch noch nach einer greifbaren Hoffnung. Tut sich hier also ein Weg auf, wie auch wir zu unserem Sterben hindenken und dann davon reden können? Hören wir hin, was Paulus erzählt. Ich lese aus dem zweiten Brief an die Korinther im 5. Kapitel. Da schreibt Paulus: Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig im Himmel steht. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leibe, sei es gut oder böse. Ich weiß, dass mein Leben eine Hütte ist, eine Unterkunft auf Zeit. Und ich weiß, was mich das Leben kostet, denn es ist durchsättigt von Seufzen und Sehnsucht, von Leiden und Erdulden, von Scham und von Zweifel. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass das nicht alles ist. Und so träume ich. Ich träume nicht von einer Hütte, sondern ich träume von einem Haus, einem ewigen Haus. Ich träume davon, dass ich vom Himmel überkleidet werde und dass alles, wofür ich mich schäme, mit diesem himmlischen Kleid bedeckt wird. Und ich träume auch davon, dass so auch mein Sterben und selbst mein Tod vom Leben verschlungen werden. Ich weiß um mein Leben und ich träume von einer Hoffnung, die höher ist als alle menschliche Vernunft und auch als alle menschliche Erfahrung. Jedes Wir in diesem Brief von Paulus lässt sich also als Ich lesen. Allgemein will Paulus sprechen und doch redet er in erster Linie von sich selbst. Er erzählt von seinem Leben mit allen Mühen, mit allen Leiden und mit der ausgeprägten Sehnsucht, dass genau dieses Leiden ein Ende oder wenigstens einen Sinn haben möge. Und er redet vom Sterben. Er redet davon, was seine Hoffnung erwartet, wenn er die Hütte des irdischen Lebens verlässt. Er redet von dem Haus, in das er einziehen wird, ein ewiges Haus. Und er redet davon, dass alles Seufzen und alle Beschwerungen dann durchgangen sind, und zwar endgültig durchgangen. Die Rede vom Sterben und vom Tod ist für Paulus also eine hoffnungsvolle Rede, denn sie erzählt davon, wie das Sterben vom Leben verschlungen wird. Was für ein kraftvolles Bild! Das Sterben wird vom Leben verschlungen, vom ewigen Leben. Nichts bleibt mehr übrig vom Tod, alles ist aufgehoben, noch die allerletzte Träne ist abgewischt. Paulus redet vom Sterben und es ist eine Rede in Hoffnungsbildern. Kommen diese Bilder nicht aus ihm selbst, sondern er bindet sie zurück an Gott. Der habe doch, so sagt Paulus, der hat das doch alles bereitet. Und genauso vorbereitet. Er, Gott, habe doch dafür gesorgt, dass am Ende das Leben den Tod verschlingt. Er habe doch alles schon so angelegt, dass das Leben siegt und sich durchsetzt und das letzte Wort hat. Er, Gott, hat doch für all dies gesorgt. Was braucht es denn noch, um hoffnungsvoll durchs Leben und dann auch in den Tod und weit darüber hinaus zu gehen? Paulus redet vom Sterben und es sind Hoffnungsbilder. Das ist keine naive Rede, im Gegenteil. Sehnsucht, Schmerz und Leiden haben darin immer noch Platz, denn sie sind eine Realität im Leben, in jedem Leben. Aber der Horizont, der diese Realität umspannt, ist ein ganz hoffnungsvoller Horizont. Denn der Horizont ist das Versprechen Gottes, das Lebensversprechen Gottes. Siehe, ich mache alles neu. Und es ist das Versprechen der abschiedlichen Worte Jesu, ich lebe und ihr sollt auch leben. Der Horizont ist das Versprechen Gottes, in seinem ewigen Haus jeden Menschen willkommen zu heißen und ihn schauen zu lassen, was dieser bis dahin geglaubt, ersehnt, erhofft hat. Der Horizont ist das Versprechen Gottes, sein Versprechen des Lebens zu halten, ganz gleich, welche Narben einem das irdische Leben schlägt. Paulus redet vom Sterben und es ist eine Rede in Hoffnungsbildern. Und diese Bilder sind ihm Trost, sehr viel Trost. Als er sehnsuchtsvoll davon spricht, wie sehr er sich wünscht, nach Hause zu gehen, mehr noch nach Hause zu kommen, bekommt dieser Trost seine sprachliche Gestalt. Es ist gut zu wissen, wo es hingeht. So lässt sich dieser Trost übersetzen. Es ist gut zu wissen, dass Gott einen Ort bereitet hat, der den Namen Zuhause auch wirklich verdient. Es ist gut zu wissen, dass am Ende im besten Sinne ein Heimkommen geschieht. Paulus redet vom Sterben in Bildern von Hoffnung und Trost. Und es sind eben diese Bilder, die ihn dann neu auf sein Leben blicken lassen. Und zwar auf seinem Leben im Hier und Jetzt. Klar, da ist immer noch Leid. Und da ist immer noch das, was wehtut und was ungerecht ist und was beschämt. Selbst der Tod zur Unzeit ist noch da. Aber da ist auch dieser kleine Funke im Herzen, der immer wieder daran erinnert, wie sehr sich die Hoffnung lohnt. Sie lohnt sich doch. Und wie sehr es sich lohnt, schon hier und jetzt aus der Hoffnung zu leben, die von Gottes Lebensversprechen erzählt. Und in der Tat, es lebt sich anders, wenn man ein Zuhause hat. Es lebt sich anders, wenn man weiß, wo man hingehört und wo man aufgehoben ist. Es lebt sich einfach anders. Angesichts dessen ist es dann auch schon fast logisch, dass Paulus dazu aufruft, das Leben im Hier und Jetzt genau aus dieser Hoffnung heraus zu leben und zu gestalten. Er ruft dazu auf, die Hoffnung in die Welt zu tragen, mit ihr im Herzen zu lieben und die kleinen und die großen Dinge zu tun, die vielleicht sinnlos erscheinen, aber die Hoffnung in anderen Menschen entzünden. Er ruft dazu auf, in dieser Hoffnung Schmerz mitzutragen, einfach da zu sein und allein durch das gemeinsame Schweigen zu sagen, du bist nicht allein unterwegs. Niemals. Er ruft dazu auf, Leben verantwortlich zu gestalten, den Nächsten im Blick zu haben und durch die eigenen Gedanken, Worte und Taten einen Unterschied in der Welt zu machen. Er ruft dazu auf, denn er weiß, dass ein Leben, das sich in Hoffnung gründet und in Gottes Versprechen und in dem Wissen, dass das Leben alles Sterbliche verschlingt, dass ein solches Leben ein Leben in großer Freiheit ist. Es ist ein Leben in großer Freiheit, weil es nicht für Liebe und Beheimatung mehr kämpfen muss und weil es nicht fürchten muss, sich selbst zu verlieren, wenn es sich verschenkt. Und warum? Weil es gegründetes Leben ist. Es ist zum Leben befreites Leben. Ihr habt die Chance, ein solches Leben zu leben, sagt Paulus der Gemeinde in Korinth und durch die Zeiten auch uns. Ihr habt die Chance, ein solches Leben zu leben. Ihr habt die Chance, denn zu dieser Hoffnung, von der ich Paulus angesichts meines Sterbens erzähle, seid auch ihr berufen. Diese Hoffnung auf das Versprechen Gottes, dass auch ihr überkleidet werdet und auch euer Sterben vom Leben verschlungen wird, diese Hoffnung will und kann und soll auch euer Leben bestimmen. Und dann, so Paulus weiter, dann wird am Ende etwas offenbar werden. Nur was wird offenbar werden? Es wird offenbar, wie viel Licht diese Hoffnung in die Welt gebracht hat. Ihr mögt geweint und gelitten haben, aber in diesen Tränen hat sich dann auch irgendwo dazwischendrin das Lebensversprechen Gottes wiedergespiegelt. Ihr mögt gezweifelt und gerungen haben, aber in jedem kleinen Schritt hat dann auch irgendwo die Hoffnung Flügel bekommen. Ihr mögt in Nächten gehockt und vor Kummer geschrien haben, aber in all diesem haben andere in euch dann auch das Licht der Gegenwart Gottes gesehen und haben Hoffnung geschöpft. Unterschätzt nicht, so sagt Paulus, unterschätzt nicht eure Sehnsucht und eure Hoffnung und euren Glauben an das Versprechen Gottes. Unterschätzt sie nicht, sondern lebt daraus und erzählt davon. Erzählt davon mit eurem Leben, eurem Ringen und allemal mit eurem Sterben. Erzählt mit jedem Atemzug davon, wie das Sterben vom Leben verschlungen wird und wie er einzieht in das ewige Haus Gottes und wie ihr gekleidet und getröstet werdet. Erzählt davon und lasst euch erzählen. Das ist der Himmel, der kommt. Amen.